Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Servus Leute da draußen, ey, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, hey. Und zwar hier ist euer Radiosender aus der Wüste, Decca FM, und ich bin natürlich nicht alleine am Start, denn natürlich Howie ist auch hier mit dabei. Ey Howie, von wo aus sendest du denn gerade?
Ey, wir schreiben heute Podcast-Geschichte, denn nicht nur Tobi ist on the road unterwegs. Schaut mal hier hinter mir in der Kamera, ich bin gerade an einer Ladestation und hänge mit meinem kleinen Autoscooter hier an einer Ladesäule. Und habe mich ins WLAN reingehackt hier, um mit euch zusammen Decca FM zu machen. Also, wir machen heute Radio für die Autofahrt von der Autofahrt. Tobi auch, wenn ich das richtig sehe.
Genau, das ist schon der nächste. Ey, wir haben den amtierenden Malemoto-Sieger aus der diesjährigen Dakar hier am Start. Ey, Tobi Efster, sehr geil, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir, Tobi?
Ja, freut mich natürlich auch voll, wieder hier zu sein. Mir geht's super. Also, noch der Dakar auf jeden Fall. Es ist schon brutal. Also, du siehst dann schon einige Dinge mit anderen Augen, sage ich jetzt einmal, was so bei der Dakar passiert, das kann man einfach nicht beschreiben. Also, ja, mir geht's super auf jeden Fall.
Tobi, hast du mal im Nachspiel bei uns mal reingehört bei Decca FM während der Dakar, was wir gemacht haben, wie wir mitgefiebert haben bei dir?
Leider nein.
Genau, wir haben auch ganz viele Nachrichten dazu bekommen von unseren Hörern und so. Dass, also da war ganz, ganz viel Support und wir haben das echt gefeiert. Also wir haben das richtig gefeiert, wie du da performt hast und so. Aber erzähl doch vielleicht einfach nochmal, ich meine, du hast jetzt sicherlich schon zig Interviews und so, aber gerade was du auch meintest, man sieht so ein paar Sachen mit den anderen Augen und so. Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick, was geht denn ab bei der Dakar?
Naja, also wir haben ja letztes Jahr schon den Podcast gehabt nach der Desert Challenge und sonst noch ein paar Mal, aber also mit der Dakar, es ist einfach echt nichts zu vergleichen, das ist unglaublich. Nicht nur die Länge, die Intensität, die langen Tage, die kurzen Nächte, also es ist Wahnsinn. Also der Tag beginnt um 3.30 Uhr in der Früh, dann musst du das ganze Zelt zusammenbauen in der Malemoto-Klasse, musst das ganze Camp eigentlich wieder zusammenbauen und das aber draußen bei bei kalten Temperaturen von, keine Ahnung, 4 Grad ungefähr. Also es war schon sehr kalt und man hat sich schon echt überwinden müssen, da rauszugehen und zu sagen, okay, hey, ja, jetzt 10, 12 Stunden auf dem Motorrad fahren, das 13 Tage straight, das war dann schon nicht ohne. Und dann natürlich wieder zurückkommen, alles wieder aufbauen und für den nächsten Tag wieder vorbereiten, das Motorrad warten. Es darf dir ja keiner helfen in der Malemoto-Kategorie, du musst alles selber machen. Also das war schon Wahnsinn auf jeden Fall. Und so im Nachhinein betrachtet, es ist einfach brutal in diesen Ecken, wo wir unterwegs sind, so wie im Empty Quarter. Ja. Das ist einfach so riesig, also dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Allein das Empty Quarter ist dreimal krank, größer, Alter, als Spanien. Ja. Und das ist einfach so abnormal. Das ist, und es ist echt brutal. Es waren schon mehr Leute auf dem Mond, als wie jemand das Empty Quarter komplett durch.
Ich finde richtig gut, dass du das einfach bestehst, weil man hat manchmal das Gefühl, dass Grizzy und ich hier bei Decca FM immer voll übertreiben, ne? Wir reden immer in Superlativen, aber dass du jetzt mal als jemand, der da war, auch sagst, es ist wirklich super sick alles, ne? Das freut mich total. Das macht uns einfach auch glaubwürdiger.
Ja, das auf jeden Fall. Also das, was ihr zwei da erzählst, das kann man auf jeden Fall glauben. Es ist brutal, also für jemanden, der was da noch nie war, das kann man einfach nicht verstehen, was da passiert, was für eine Distanz wir zurücklegen, was für Terrain wir da fahren, die Dünen, das sind keine Dünen, das sind Berge, das ist brutal, du fährst da echt hoch und es geht, du fährst da so im Wellenschritt eigentlich hoch und dahinter geht es dann auf einmal, ist ein Drop runter und der geht, keine Ahnung, 150 Meter oder so runter, 200 Meter. Und da geht es dann flach in einem Schott weiter und es ist einfach brutal. Mhm. Du hängst hinten auf dem Motorrad, bist auf dem Gas, aber gleichzeitig auch ein wenig am Bremser und auf einmal fängt der Buzzer an zu piepsen wegen dem Speedlimit und das Speedlimit ist 160 km/h. Das ist so krank einfach. Digga. Das ist so abnormal. Das ist Wahnsinn einfach. Und wie gesagt, die Distanz. Und es ist echt so bei der Dakar, man muss sagen, ich war wirklich überrascht, weil es ist echt vom ersten Kilometer bis zum letzten Kilometer, es ist Motocross-Sprint. Das ist so brutal und das halt nicht nur über 20 Minuten, so wie bei einem Motocross-Rennen oder eine halbe Stunde, sondern über stundenlang und das aber 13 Tage oder 14 Tage durchaus. Das ist abnormal. Und dann, wie gesagt, dann noch das Motorrad machen und alles. Unglaublich. Also lange Tage, wenige Nächte oder sagen wir so, wenig Schlaf. Wahnsinn. Aber hammermäßig. Ich freue mich schon auf nächstes Mal.
Wie hast du das hingekriegt von deinem Mindset, frage ich mich. Weil wir haben uns die ganze Zeit gefragt, Alter, Tobi Ebster, er fährt mit einem solchen Speed, ne? Er führt seit Tagen an und so weiter. Aber wie hält man das 13 Tage durch? Ohne die Erfahrung auch.
Also es war schon brutal. Also vor allem eben mit der verletzten Schulter von Marokko noch. Mit der verletzten Hand, mit dem Kranbein, wo ich gestolpert bin. Es war schon schwer, weil ich bin natürlich von Oktober bis zur Rallye Dakar auf dem Motorrad, mit dem ich gefahren bin, keinen Meter gefahren. Also das hat 0 Stunden drauf gehabt. Das war beim Prolog, bin ich das erste Mal mit dem Bike gefahren. Das war schon schräg auf jeden Fall. Aber ich persönlich, ich habe dann, natürlich bin ich im Zelt gelegen und habe mir gedacht, okay, boah, jetzt aufstehen, boah, okay. Aber ich habe mir dann immer wieder selber gesagt, okay, hey, jetzt aufstehen, du machst es für die. Aber da sind so viele da draußen, die was auf die zählen, die was um 3 in der Früh vor dem Bildschirm sitzen, deinen Punkt verfolgen, wo du fährst. Du machst es nicht nur für die, also steh verdammt auf. Mhm. Steh verdammt nochmal auf. Und es war beim Fahren dann ja auch so, teilweise so, okay, so Müdigkeit, unkonzentriert. Und ich persönlich habe mich dann wirklich selber angeschrien, eigentlich unterm Fahren und habe gesagt, krass, hey, du machst es super. Krass. Genau so, du bist so gut auf dem Weg. Wahnsinn, was du da ablieferst, das ist so geil. Mach weiter, nimmer weit, mach weiter. Durch 50 Kilometer, dann ist Tankstopp. Vom Tankstopp dann, okay, jetzt noch 200 Kilometer, dann hast du die Hälfte schon wieder. 50 Kilometer noch bis ins Ziel, 30 noch, 20 noch, geil, super. Also eigentlich durchaus nur selber so motiviert und angeschrien und ja, einfach gewusst, okay, hey, aufgeben ist keine Option. Ich glaube, dass ein großer Faktor ist einfach, dass ich so dankbar bin, wirklich da zu sein, mein Motorrad an Ecken der Welt zu bewegen, wo eigentlich niemand eigentlich fast ist. Und das ist einfach für mich ein großer Ansporn, wo ich gesagt habe, okay, hey, einfach weitermachen. Bei den Teams ist es natürlich so, die werden geweckt, die haben ein fein warmes Wohnmobil. Das habe ich leider nie gehabt. Deswegen, ja, wir müssen nämlich immer selber aufrappeln im Zelt, im kalten Zelt. Es war laut.
Aber Tobi, das Geile ist ja eigentlich, wenn du bald Werksfahrer bist, ne, wovon wir ganz stark ausgehen hier bei Dakar FM, das ist für dich ja voll Luxus, voll Glamping dann, Alter.
Das habe ich mir tatsächlicherweise auch schon gedacht. Also quasi, okay, hey, meine Mutter war jetzt schon brutal, aber jetzt so nächstes Jahr, so mit Wohnmobil, ich gebe das Motorrad ab.
Ja, ja.
Es wird natürlich schwer, weil natürlich die Intensität nochmal höher ist.
Das war ein Witz natürlich.
Ich glaube, man hat es bei den Interviews, glaube ich, gesehen, ich war nie wirklich fertig, sage ich jetzt einmal, bis auf einmal, wo ich eine Schmerztablette gekriegt habe, die ich überhaupt nicht vertragen habe. Mhm. Aber bis auf dahin war ich eigentlich nie wirklich fertig, weil ich, natürlich habe ich Gas gegeben, das will ich nicht sagen, ich habe wirklich Vollgas gegeben, aber ich war nie, sage ich jetzt einmal, am Limit, weil es einfach immer so war, ich habe gewusst, wenn es mich schmeißt, ich muss alles selber machen. Ich habe keinen, der was mich abholt, ich habe keinen, der was mir das repariert, wenn was kaputt ist. Und das, da die Zwischenbalance finden, das ist wirklich brutal. Weil so wie der Brad oder so, ich glaube, man hat es bei der 5. Etappe gesehen, wo ich 9. Platz gewohnt bin, wo ich vor den meisten, wo vor vielen Werksfahrern war auch, hat man es gesehen, okay, der Speed ist da. Ich war nicht auf 100%, ich habe Spaß gehabt, ich habe eine Gaudi gehabt, habe Vollgas gegeben.
Ja, ja.
Das schon, aber ich war nicht am Limit. Und das ist halt cool für mich, weil ich nur, sage ich mal, 4 Minuten hinterm ersten war. Und das ist die Welt.
Also Wahnsinn, deine Leistung wirklich gigantisch, aber gerade auch das Thema Limit, ich fand, man hat es dieses Jahr bei der Dakar wieder gesehen, dass wenn man so ein paar Generationen zurückdenkt, ne, so ich sag mal so die Cyril Depré-Koma-Ära, ne, da gab es halt 2, die waren siegfähig, dann kam lange nix, also ohne die anderen Fahrer da jetzt zu diskreditieren oder so. Und jetzt heute, wie dicht dieses Leistungsspektrum ist, ne? Allein, dass viele Werksteams sind, aber auch wenn man dann, egal ob das ein Stefan Zwitko ist oder so, ne, Privatfahrer, wo in die Top Ten vorfahren können und so. Also die Leistungsdichte ist ja extrem hoch, was ja dann natürlich auch wieder für einen Druck sorgt, dass du wirklich am Limit permanent fährst oder vielleicht sogar versuchst, noch ein Stück drüber zu pushen und so. Und dann ja, haben wir halt auch schon viele Unfälle gesehen dieses Jahr und so. Also von dem her, gut, dass du halt gekommen bist und so, ja. Tobi, über die Dakar haben wir Gott sei Dank schon viel berichtet und so, was passiert ist. Aber mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was ist denn so danach passiert? Weil ich meine, das hat ja schon von dann den Titel der Mini-Kini und auf einmal bist du verdient, ne? Ich meine, wir waren natürlich da ganz vorne dabei, dich hier in den Medien zu haben, in unserem Medium, aber auf einmal warst du bei Red Bull am Start und überhaupt und so. Und ich habe mich da riesig gefreut für dich, oder wir haben uns für dich gefreut, weil wir sagen, jawohl, der Tobi kriegt jetzt genau
unser
diese
Tobi.
Aufmerksamkeit, die er verdient, unser Tobi. Und was hat sich getan jetzt in den Wochen oder Monaten nach der Dakar? Wie ging das weiter für dich? Was sind deine Perspektiven für den Sport jetzt? Da bin ich sehr, sehr gespannt, was du da für News hast.
Naja, das Problem, sage ich mal, bei der Dakar beziehungsweise nach der Dakar ist eigentlich das, dass die Abu Dhabi Desert Challenge nur 5 Wochen später ist. Und das ist halt für eine Rallye, das ist überhaupt nicht lange. Oder waren es 4 Wochen sogar noch? Ja, 5 Wochen, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr knapp. Und ich bin natürlich weiterhin noch Privatfahrer. Und für mich ist dann eigentlich, ich bin heimgekommen, habe eine Woche lang eigentlich, ich habe nur geschlafen, habe nur gegessen. Also unglaublich, es war Wahnsinn. Und dann war es aber schon so, es waren natürlich viele Medien, sage ich mal, Zeitungen, E-Mails. Ist natürlich schon cool, wenn dann von Red Bull eine E-Mail reinkommt, hey, gewaltige Leistung, Hut ab, was du da geleistet hast. Wir würden dich gerne bei einem Treffen kennenlernen und dich einladen zu unserem Red Bull Headquarter nach Fuschl. Das war natürlich schon sehr cool. Okay. Da war ich dann natürlich auch, aber es war so viel Arbeit. Es war wieder die ganze Vorbereitung eigentlich für Abu Dhabi. Sei es jetzt an, okay, für die neuen Sponsoren, die Leibler Bedrucker, neuer Helm mit 100% habe ich unterschrieben, zum Beispiel mit der Brillenmarke. Mhm. Dann natürlich, okay, was habe ich für ein Motorrad und mit was für einem Team bin ich auf dem Weg? Lauter solche Sachen, also die ganze Vorbereitung, also nach der Dakar war eigentlich direkt eine Woche Pause, sage ich mal, wo ich einfach für mich gebraucht habe. Und danach war eigentlich direkt schon wieder Vorbereitungszeit, Trainingszeit für die Abu Dhabi Desert Challenge. Es hat sich sponsorentechnisch natürlich auch einiges getan, zum Glück. Also es ist natürlich sehr cool, dass ich euch jetzt sagen darf, ich bin kein Pizzalieferant mehr.
Ach, geil. Also das wäre unser Traum gewesen, dass du uns mal eine Pizza bringst, ohne Frage, aber freut mich riesig für dich. Ja. Sehr, 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 sehr geil.
Congrats, echt.
Ja, deswegen, also Chris, wenn du in der Nähe bist auf Urlaub, für die mache ich Ausnahme, bringe ich da gerne eine Pizza, wenn ich in der Nähe bin.
Geil, ey,
das,
danke
das dir. Das mache ich lieben gern.
Nice, ey.
Es hat sich, wie gesagt, es hat sich einiges getan. Ich habe jetzt zum Glück das Privileg, sage ich jetzt einmal, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Natürlich ist es jetzt nicht so, nicht, dass du jetzt jemand meint, okay, boah, jetzt kriegt er 500.000 oder so. Auf keinen Fall. Ich kann halt überleben und kann halt die Zeit nutzen zum Trainieren. Zum Beispiel, ich werde dann jetzt später dann einmal nach Spanien runtergehen mit dem Jody Villadom trainieren. Und das ist halt vorher einfach nicht gegangen, weil ich halt einfach arbeiten müsste. Und jetzt geht halt sowas. Weil ich weiß, ich habe halt gemerkt, bei mir ist eigentlich das Problem. Ich kann zwar sehr schnell Motorrad fahren, aber ich fahre nicht viel Motorrad, ist mein Problem, weil ich eben viel am Arbeiten war leider.
Ja, ja.
Und deswegen kann ich jetzt die Zeit halt nutzen und mich wirklich gut darauf vorbereiten. So sind eigentlich die letzten Wochen jetzt bei mir verlaufen. Viel ausmachen. Wie machen wir das Ganze? Wie gehen wir das an? Welche Rennen fahren wir? Mit mir, bei mir und meinem Onkel, beim Heinz. Mhm. Der ist ja da der Teamchef bei mir. Ja. Und genau, so haben wir das dann ein bisschen besprochen und beredet. Nächste Woche setzen wir uns nochmal zusammen, wie wir weiter tun. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter auf jeden Fall. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, jetzt hat er es geschafft, jetzt kann er Eier baumeln lassen.
Ey, Kobi, wie witzig wäre das gewesen? Jetzt. Wie witzig wäre das gewesen, wenn du jetzt hier sitzen würdest, so mit nur mit Gucci-Klamotten und so goldenen Zähnen und so, Leute, läuft bei mir jetzt.
Ja. Also das ist keine Gucci-Sonnenbrille, das ist eine 100% Sonnenbrille.
Natürlich jetzt wieder.
Aber ganz ehrlich, also zumindest in unseren Kreisen, da fetzt 100% halt auch deutlich mal mehr als Gucci, weil mit der Gucci-Brille kann ich auf der Enduro halt nichts anfangen.
Ja, es ist so.
Ja, also von dem
her. Aber das wäre eine witzige Idee, eine so Gucci-Motocross-Brille. Für 5.000 €.
Mega.
Ja. Ey, und dann bräuchst du noch so, weißt du, wie in diesen Louis Vuitton, in diesem komischen Braun da und so, was ich ja echt
ja, genau, schön so richtig
finde.
Hässlich.
Und, genau, so richtig hässlich und dann da komplett das Trikot, das Jersey darin und so. Ey, dann hast du...
Nein.
Ja. Mega. Also,
ja, krass, ey.
Große Gratulation.
Also hat dir das... Ja, definitiv. Und hat ihr das sponsorentechnisch und so die Dakar dich halt schon auch echt nach vorne gebracht? Kann man das so sagen?
Ja, also das auf jeden Fall. Also es ist unglaublich, noch ein Abu Dhabi-Weltcup-Sieg letztes Jahr. Es hat sich schon ein bisschen was getan. Mhm. Aber ich habe eigentlich nach dem, ja, also ich sage mal nach dem dritten Tag ungefähr, wo es eigentlich brutal bei der Dakar, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, hey, ich bin jeden Tag im ORF, ich bin im Eurosport, ich bin im Servus TV. Überall eigentlich, also es ist Wahnsinn. Also, das, ja, es hat sich da schon vieles getan und das war natürlich dann auch ein großer Punkt, wo ich sage, okay, hey, ich habe mit einem 9. Platz, mit einem Stage-Win in der Rallye 2, hat ja noch nie jemand geschafft aus der Malle-Motor-Kategorie, habe ich da einfach Dinge geschafft, die was vorher noch nie jemand geschafft hat. Und da habe ich einfach gewusst, okay, hey, ich bin heute 9. Platz geworden, für mich ist das ausreichend, ich habe aufgezeigt. Natürlich hat es dann geheißen, okay, hey, du musst nochmal einen drauflegen. Und ich habe dann aber gewusst, okay, wenn ich jetzt nochmal einen drauflege, dann ist es so eigentlich wie es immer ist, so wie beim Petrucci, ist eigentlich das beste Beispiel. Etappensieg, am nächsten Tag Ellbogen gebrochen oder was war und raus. Ja. Und ich habe genau gewusst, okay, den Fehler darf ich nicht machen, weil es erinnert sich keiner an die, wenn du eine gute Etappe fährst, aber wenn du die Dakar nicht fertig fährst.
Und das stimmt. Ja.
Das habe ich dann halt schon sehr schnell eigentlich begriffen. Und ich glaube, das habe ich auch sehr smart gelöst, dass ich da gesagt habe, okay, hey, ich höre da jetzt nicht auf andere, wo es heißt, okay, jetzt nochmal einen drauflegen, weil ich einfach gewusst habe, okay, wenn ich jetzt nochmal einen drauflege und mich haut es auf die Fresse, dann würde ich gesagt, ja, das war ich. Und so hat es halt dann im Ziel geheißen, okay, war gewaltig, perfekt gemacht. Also, wie gesagt, mit einem 20. Platz, das war ein Malle-Motorfahrer noch nie so weit vorne in der Wertung. Es war noch nie, ich bin der jüngste Malle-Motorsieger aller Zeiten, jüngster österreichischer Dakar-Finisher aller Zeiten. Es hat noch nie jemand aus der Malle-Motor-Klasse eine Rallye-2-Etappe gewonnen, ist noch nie jemand unter die Top 10 gefahren, hat noch nie jemand 10 von 13 Etappen gewonnen in der Malle-Motor, also lauter so Sachen. Also. Und das ist schon jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich mir denke, so...
Ziemlich cool, ey.
Ja, das ist richtig so ein Punkt, so... Hä, war ich das? So. Na, voll geil, ja.
Also, ja. Ich glaube auch, also wenn man hier die Medien so verfolgt hat, und uns natürlich auch, also die waren eigentlich alle, du hast wahrscheinlich so viel auch nicht mitbekommen, du warst ja fokussiert auf das Rennen, ne? Aber die haben eigentlich alle, die waren, glaube ich, gar nicht so erstaunt, dass du so schnell warst, weil du ja nun vorher schon gezeigt hast, dass du Speed hast, aber dass du den Speed halten konntest über die ganzen Tage. Und so, ich glaube, das hat viele überrascht. Uns natürlich nicht, ne? Aber das war wirklich krasse Leistung, echt.
Voll, also echt Wahnsinn. Mhm. Also Wahnsinn. Das ist natürlich dann schon cool so. Das war eigentlich eh schon beim ersten Tag, das haben sie mir von Red Bull erzählt, ja, der Matthias ist nicht da, ja, was machen wir jetzt, ne? Und dann halt, ja, der Tobi ist da. Ja, der Tobi. Und dann war es halt eigentlich ganz witzig, weil nämlich beim Ziel von der ersten Stage hat dann schon die Christine und die Ramona von Red Bull haben schon gewartet, haben Red Bull in die Hand gedrückt und Interviews gemacht. Und dann so, was passiert jetzt, ne?
Ja,
jeden Tag wartet die Ramona da auf die und macht mit dir ein kurzes Interview. Ja, aber wieso, ne? Ja, weil du gut bist. Wir warten auf die, weil du eben für Red Bull fährst, sag ich mal. Also ich bin natürlich kein Red Bull-Sportler dazu mal gewesen, beziehungsweise jetzt auch noch nicht. Noch nicht. Aber ja, und das war dann natürlich schon cool. Du fährst ins Ziel, es wartet jemand da auf die und haltet das Mikrofon hin, wie war's und bringt da eine kalte Dose Red Bull und das ist dann schon etwas, wo man dann schon dachte, was so, einer Schock.
Chrissy, damit steht ja auch unser Ziel jetzt fest, ne? Wir wollen das natürlich mal sein, ne? Wir haben zwar keinen Red Bull dann, aber vielleicht haben wir irgendwas anderes, was wir anbieten können.
Das stimmt definitiv, ne? So, ja, ey, krass. Also da, ich muss gerade dran denken an eine Aussage. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch bei der Abu Dhabi über den Weg gelaufen seid, der Willem Evenant. Ich habe dem auf jeden Fall gesagt, er soll dir Grüße ausrichten.
Doch. Ja, sind wir uns.
Genau, der Willem und der Gerrit, hier meinen beiden südafrikanischen Kollegen, habe ich gesagt, ey, geht mal zu dem Tobi, wenn ihr da seid und sagt ihm mal Grüße von mir.
Er hat Glock, der war da.
Geil.
Ja, cool, ey, ja. Und Willem hat mal gesagt, ey, weißt du, die Dakar ist halt so die einzigste Rallye, die so richtig zählt. Also klar, die anderen geben auch Punkte und so, aber du kannst 15 Mal das Afrika Eco Race fahren und es interessiert faktisch kein Mensch. Du kannst das Ding sogar gewinnen, aber du rockst auf einer Dakar und jeder sagt, oh krass, Dakar.
Es ist so, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ja, also nur mal kurz zurück zur Dakar. Das wissen ja auch viele nicht. es wird ja bei der Dakar jeden Tag Reifen gewechselt. Mhm. Fast jedem Piloten eigentlich. Ich bin die komplette Dakar mit 4 Reifensätzen durchgefahren.
Das ist
wissen ja auch viele nicht. Ja. Ja. Und das war dann eigentlich ganz witzig, weil ich habe das dann im CVK Denmark gesagt und so, weil sie mich gefragt haben, ja, wie alles passt. Ich habe gesagt, ja, 4 Reifensätze, einmal die Kette gewechselt und dann so, was 4 Reifensätze? So, ja, ich bin mit 4 Reifensätzen die Dakar durchgefahren. Nee. Und dann so, ja, da drüben ist meine Box, da sitzt die Reifer, da waren 3 und das 4. Paar war auf dem Motorrad drauf und...
Und sie dachten schon so, ey, 4 Reifensätze an einem Tag, was machst du denn mit den Reifen?
Ja, nee, also das war dann schon auch ganz cool, weil das ist natürlich ist das irgendwo ein Nachteil, aber ich persönlich hab halt müssen natürlich auch aufs Geld schauen und
ja, so ein
kompletter Reifensatz vorne hinten mit Mousse vorne und hinten,
ja, ja.
Da bist du halt gleich mal bei 700 Euro pro Satz. Und wenn du jetzt natürlich, ob du jetzt 13 Sätze verfährst ja. oder nur 4 Sätze, das macht schon einen großen Unterschied für mich als Privatfahrer. Und nach dem dritten, vierten Tag, sage ich mal, oder nach dem fünften Tag eigentlich, wo ich dann echt schon eine Stunde vor war, kurz vor dem Rest-Day, habe ich halt einfach gesehen, okay, hey, ich bin die zweite Woche mit zwei Reifensätzen durchgefahren. Eben die erste Woche mit 2 und die zweite Woche mit 2. Weil ich einfach gesehen habe, okay, hey, erstens, ich brauche es nicht unbedingt. Zweitens ist es gut zum Lernen, finde ich. Und drittens, es spart mir halt viel Geld.
Ja, klasse. Ja,
es ist einfach so. Aber okay. Es ist einfach Geld, das was ich nicht habe, sage ich mal.
Aber wie krass, Tobi, man könnte jetzt ja sagen, Respekt, dass du trotzdem in der Mitte mitgefahren bist, aber du bist dann aber ganz vorne mitgefahren, ne? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Das heißt ja, man muss in Frage stellen, ob das überhaupt alles so notwendig ist, ne?
Ja, wie gesagt, der Speed ist wirklich brutal. Einige würden ja wirklich darauf appellieren, wieder zurückgehen zu den Schlauchreifen.
Ja.
Finde ich persönlich nicht gut, überhaupt nicht, weil das wird den Speed einfach nicht runterdrücken. Mhm. Wie gesagt, der Speed da vorne, das ist so echt abnormal ist das. Also ich habe da mit Heinz auch drüber geredet und er hat gesagt, früher war das Abenteuer. Wenn jemand eine halbe Stunde vor war, ja mei, egal, nee, am nächsten Tag warst du eine Stunde vor. Aber jetzt, es geht auf Sekunden, das ist abnormal.
Das ist fast wie auf der Rundstrecke, die Abstände da teilweise.
Ja. Es ist so und das sind aber natürlich nicht, wie du sagst, im Rundstrecke, du siehst keinen vor dir, sondern du bist eigentlich den ganzen Tag alleine unterwegs. Ne? Wenn es natürlich heißt, okay, die sind jetzt auf 10 Sekunden zusammen, dann bedeutet das, weißt du, der startet 3 Minuten vor dir.
Ja.
Das bedeutet, du holst 10 Sekunden auf, du siehst den ganzen Tag nicht einmal. Und nach 500 Kilometern Sonderprüfung siehst du ihn im Ziel halt, weil er 2 Minuten vor dir ankommen ist. Das ist so abnormal.
Kriegst du zwischendurch eigentlich Infos? Kriegst du Infos, wie es aussieht?
Nee, beim gar nichts.
Nee, gar nicht.
Okay. Ja, wir schauen ab und zu, schauen wir halt, wir Fahrer, wenn wir bei der Neutralisation sind, schauen wir, ob wir Verbindung haben und schauen rein, aber mehr auch nicht.
Tobi, wie geht's für dich jetzt dieses Jahr weiter? Was steht jetzt an? Wo können wir dich sehen? Welche Rennen stehen an? Wie ist der Plan? Also auch mit den ganzen Neuerungen, mit den Sponsoren, dass du dich jetzt voll konzentrieren kannst. Gib uns da vielleicht mal einen Ausblick. Und wir haben ja gestern schon so ein bisschen rumgescherzt, ne, weil ja für uns überraschend bei KTM auf einmal da so ein Motorrad steht und kein Fahrer dazu hat und wir schon gesagt haben, naja, der Name wird ja passen, ne? Tobi Price, nicht mehr Werksfahrer. Dann können wir Tobi mit Tobi quasi.
Ja.
Genau. Wie schaut's aus? Wie geht's weiter für dich dieses Jahr?
Naja, nachdem die Abu Dhabi Desert Challenge, nachdem ich mich da leider verletzt habe, eben die hat mir da eine Sehne fast komplett durchgerissen, die was vor zu den Fingern geht. Sprich, ich konnte das Motorrad nicht mehr halten und es war eine harte Entscheidung. Ich bin da wirklich in der Früh an der Tankstelle gesessen, auf der Road Section, bin auf der Tankstelle gesessen und habe wirklich geweint, weil ich mir gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein, dass ich jetzt aufgeben muss. Das bin ich einfach nicht, das kenne ich nicht. Und von dem her, das war wirklich schwer zu akzeptieren für mich, aber ich habe einfach gewusst, das geht nicht. Und ich bin dann heimgeflogen, bin direkt danach nach Tunesien runtergeflogen zur Oasis Rallye, die was der Kindergärtner veranstaltet. Bin da mit Freunden und Sponsoren gefahren ein wenig, weil ich bin einen Tag daheim gewesen und da habe ich das mit der Sehne noch nicht gewusst. Und ich bin einen Tag daheim gewesen und dann soll ich mitfliegen, ja, okay, ja, ich bin dabei. Und habe dann auch wieder einige gute Leute kennengelernt und gute Leute haben mich wieder vorne gesehen. Hat ziemlich geschmerzt, bin ziemlich angeschwollen gewesen, bin dann daheim ins Krankenhaus und dann haben wir im war ich wieder komplett angespannt, dann haben wir gesehen, okay, hey, die ist so drei Viertel durchgerissen, die Sehne, stopp jetzt. Und von dem her, es ist schade, weil wäre ich nämlich meinen Speed durchgefahren, hätte ich jetzt die WM-Führung in der Rallye 2-Klasse, aber ja, weißt du, hätte Fahrradkette. Ja, ja. Also, weißt du, wenn nicht das passiert wäre, vielleicht wäre was anderes passiert, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall bin ich jetzt nächste Woche, wäre ich eigentlich auf dem Weg mit dem neuen Team, in dem ich bei der Dakar auch dann dabei bin, wäre ich in Portugal am Start, aber es geht leider nicht. Ich muss leider die der Howie, ich sehe schon das Mikrofon, die Frage, was für ein Team, was steht da an? und zwar, ich bin heuer bei der Rallye du Maroc und bei der Rallye Dakar für das Bass Racing Team am Start.
Ach, geil, krass.
Wo habt ihr es gehört? Bei Dakar FM habt ihr es gehört.
Ich habe es noch nirgends announced. Nee, also das ist hier jetzt wirklich das erste Mal. Ich wäre jetzt in Portugal auch für das Bass Racing Team an den Start gegangen schon. Aber wie gesagt, es geht leider nicht. Argentinien wissen wir noch nicht genau. Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, ich kann jetzt zwar trainieren und alles, aber Argentinien, ich müsste natürlich trotzdem zahlen. Ich habe zwar einen Platz im Team, aber ich müsste es natürlich trotzdem bezahlen. Ja, ja. Und so ist es halt nur für Argentinien 35.000. Also wenn irgendjemand von den Hörern hier ist und sagt, er hat ein bisschen Kleingeld übrig, dann bin ich natürlich gerne am Start. Aber ansonsten ist es leider einfach nicht tragbar und für mich persönlich, ich habe einfach bei der Dakar gemerkt, ich habe viele Navigationsfehler gemacht, deswegen ist es für mich persönlich sinnvoller, wenn ich sage, okay, hey, ich fliege nicht nach Argentinien, sondern ich fahre runter zum Jody Villadom, der hat mir angeboten, dass er mich trainiert ein wenig, dass ich mit dem trainiere, wirklich meine Navigation, mein Speed einfach aufs nächste Level bringe, weil der Jody hat halt einfach an Toby Price, an Sam Sunderland, Matthias Walkner, und selber einfach so viel Erfahrung und da ist einfach jeder von den Besten beim Trainieren und das finde ich persönlich einfach erstens für mich kostengünstiger und zweitens sinnvoller, als wie ich fliege Argentinien rüber, zahle 35.000 Euro und keine Ahnung, jetzt nicht einmal, dass mir vielleicht auf die Fresse haut, aber du weißt ja nicht, wenn du einen technischen Defekt hast oder so, ist vorbei. Ja, genau, und wie wir vorher schon gesagt haben, die Rallye WM hat halt leider keinen Stellenwert, sondern nur die Rallye Dakar und deswegen werde ich am 6. Juni beim Erzberg Rodeo am Start sein mit meinem Rallye-Bike.
Geil.
Ach, geil. Geil.
Ich werde den Prolog mit dem Rallye-Bike fahren und ich werde am Sonntag beim Hare Scramble auch mit dem Rallye-Bike am Start sein.
Nee. Das heißt, du zeigst Paul Tarras mal, wie das so richtig geht in Österreich?
Genau, ja. Schön werden. Nee, aber genau. Ich bin jetzt vorher noch ab und zu beim Enduro trainieren. Wie gesagt, durch das, dass ich halt jetzt die Freizeit habe, dass ich nicht arbeiten muss, ist es für mich jetzt kein Problem, dass ich sage, okay, schnapp mir das Bike, schnapp mir zwei, drei Reifen, vielleicht noch einen Kumpel, wenn er Zeit hat und fahre, keine Ahnung, nach Kroatien oder nach Slowenien oder irgendwo hin, wo ich halt fahren darf. Weil bei uns darf man ja nirgendwo Enduro fahren. Du bist sofort der Staatsfeind Nummer 1 leider.
Ja. Das haben Deutschland und Österreich gemeinsam, ne? Das ist so kurz davor, stimmt, dass sie nicht vom Motorrad schießen wollen.
Stimmt, ja. Genau, deswegen, Erzberg Rodeo bin ich dabei. Ich weiß nicht, für den einen oder anderen Freestyle-Fan, ich bin am 6. April, da wo Portugal eigentlich wäre, bin ich in Innsbruck bei Masters of Dirt, falls das jemandem was sagt. Das ist so eine Freestyle-Show, riesig, also wirklich Hallen gefüllt mit 10.000, 20.000 Leuten. Falls das jemand hört, da bin ich auch am Start, gemeinsam mit dem Adrian Guckemos. Werde ich da einfahren. Ich weiß nicht, kennt ihr den Trailfahrer?
Ja, ja, ja.
Den kennt man normal, ja.
Den kennt genau. Man schon, ja. Ja, für den genau, gelten eben, irgendwie scheinbar andere physikalische Regeln als für den Rest der Menschheit.
Stimmt, ja. Das ist echt, also da wird ein kleiner Showakt passieren, sage ich mal.
Nice.
Und eben dann Erzberg Rodeo. Und ja, danach geht es dann weiter. Bin ich im September beim Aspang Race. Das ist das zweitgrößte Enduro-Rennen bei uns. Wieso so viel Enduro, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere. Es ist bei der Dakar, es ist brutal, wie viel Enduro wir fahren. Das ist echt abnormal. Also durch Steine, über Felsen. Und für mich als Motocrosser bin ich da einfach nicht so top drauf. Und deswegen will ich mir einfach da selber sagen, okay, hey, ich nehme mein Rallye-Bike, egal ob ich jetzt bei den Enduro-Rennen Erster bin, ob ich 20. bin, ist mir scheißegal. Aber ich will mit einem Rallye-Bike wirklich das Handling, das Feeling, das technische Fahren, das muss ich einfach nur viel besser beherrschen. Und deswegen ist das für mich eine gute Vorbereitung. Und dann im Oktober geht es weiter bei der Rallye du Maroc mit dem Bass Racing Team und bei der Dakar geil. Auch.
Tobi, ich bin völlig aus dem Häuschen. Mega, mega geil. Ich meine, zum einen die Einstellung, ne, mit dem Rallye-Bike Enduro fahren, train as you fight, liebe ich. Finde ich richtig, richtig cool. Bin sehr gespannt und gucken wir mal, wie wir das verfolgen. Da werden wir sicherlich auch hier das eine oder andere nochmal drüber sprechen und dann das zusammengefasst. Ne? Im BAS-Team zu starten, für alle, die da KFM aufmerksam verfolgen, ja, die wissen, das ist schon auch so ein bisschen die Nachwuchsschmiede für den einen oder anderen Werksfahrer und so. Also das ist so, ich sag mal, näher an Werksniveau kommst du mit einem Team eigentlich nicht dran, außer du bist dann in einem Werksteam.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Es haben ja viele gemeint, ja, war jetzt der nächste Werksfahrer, ebenso wie du mir auch geschrieben hast, Chris, oder viele andere auch, haben eben geschrieben, okay, Tobi Price raus, Tobi Epster in. Und ich bin gut gefahren, das auf jeden Fall, das will ich nicht leugnen, aber natürlich für einen Werksplatz ist ein 20. Platz einfach zu wenig. Das muss man einfach so offen und ehrlich sagen, das passt aber auch. Für mich persönlich ist das, mir ist das viel lieber, als wie wenn ich jetzt halt schon in einem Werksteam wäre. Natürlich, das Training, der Verdienst, ja, das wäre alles super. Aber natürlich ist dann so, du gehst am Start bei der Rallye du Maroc für KTM Factory Racing Team. Wenn du dort 12. wirst, boah, der ist aber schlecht. Mm. Ja, so, ja. Weißt du, wie ich meine? Mm. Und das natürlich dann noch zu toppen, natürlich den Platz von der Dakar von heuer werde ich auf jeden Fall toppen. Alleine schon, ich weiß, ich kann mit den ganzen Typen, mit den Jungs mithalten, muss ja nicht einmal um den ersten Platz sein, aber ich weiß, ich kann bei den Top 10 kann ich mithalten, wenn ich meinen Speed fahren kann, wenn ich nur weiter trainiere jetzt. Das, aber das. Es macht halt natürlich, so ist es halt natürlich viel besser für mich, wenn ich an den Start gehe. Bass Racing Team, okay, boah, Top 10 Privatfahrer Hammer. Okay, 10. 12. Platz KTM Factory Team, boah, schon schlecht eigentlich. Mhm. Und das hat auch sehr viel mit Druck zu tun natürlich und deswegen würden sie mir sie jetzt anbieten, natürlich würde ich nicht Nein sagen dazu, das will ich nicht behaupten.
Wer würde da Nein sagen? Ne? Das ist
na eben, wer würde da Nein sagen?
Chance, ja.
Aber deswegen, aber ich bin so jetzt halt eigentlich viel mehr froh. Ich muss zwar das Budget zusammenkriegen.
Mann, Tobi, aber
einige gute Sponsoren.
Du bist ja auch nicht alt, ne? Muss man klar sagen.
So. Ja, also ich bin jetzt seit 26, stimmt, ich bin noch einer der Jüngeren auf jeden Fall. Wir sind so, sage ich mal, 2-3 Fahrer, die was wirklich Potenzial auf dem Factory-Platz haben. Mhm. Und ja, mal schauen. Ich werde mein Bestes geben natürlich wieder und mehr kann ich nicht machen, als mein Bestes geben. Und dann schauen, wo wir heute in einem Jahr sind. Ich bin jetzt das erste Mal froh, wenn ich bei Red Bull unterschreiben kann. Und
mega geil.
Ja.
Das Geile ist, ey, wir werden, egal wo das ist in einem Jahr, wir werden auf jeden Fall dabei sein. Wir werden auch zwischendrin mit dir sprechen und das Ganze begleiten. Ich freue mich da mega. Ich freue mich riesig für dich. Ich meine, allein der Schritt, ey, jetzt du kannst dich voll drauf konzentrieren. Das Sponsor-Thema und so, total geil. Dann, ich meine, mit dem Training mit, jetzt, ich spreche es bestimmt falsch aus.
Jordi,
genau. Leute, für alle, der Name ist wahrscheinlich so gar nicht so geläufig, ne? Aber das ist, also wenn du lernen willst, in der Wüste schnell zu navigieren und Rallye fahren, dann ist das halt die Adresse, wo du hin musst. Ne? Das ist
das stimmt, ja.
Also besseres Training gibt's eigentlich nicht. Dass ich glaube, ich würde so eine Niere davon, würde ich dafür verkaufen, wenn ich mit dem mal trainieren dürfte. Und das ist, also von dem her, ey, total geil. Super, super geiler Weg da an der Stelle auch nochmal von uns. Glückwunsch dazu. Total cool und ja, wir sind mega stolz auf unseren Tobi, ey, dass wir dich da so begleiten und schau mal, wo der Weg noch hingeht.
Um eine meiner Lieblingsbands, Take That, zu zitieren, Tobi, never forget where you're coming from. Ne? Wir waren schon beim Pizzafahren dabei, jetzt kommen die großen Medien alle, aber wir sind von Anfang an am Start. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast einen engen Terminplan.
Natürlich, Dankeschön. Gerne. Hey, wie ihr sagt, ihr seid von Anfang an dabei, ich habe von Anfang an mir geholfen, Werbung zu machen, den einen oder anderen Sponsor zu finden. Weiß ich noch, wie der Chris gesagt hat, falls jemand zuhört, falls jemand interessiert ist, der Tobi würde Unterstützung brauchen. Und sowas vergesse ich halt einfach nie. Und deswegen bin ich natürlich immer gerne am Start und nehme mir gerne die Zeit. Wenn jemand sagt, boah, er hat nicht die Zeit dazu, das ist Bullshit. Das ist eine Lüge. Es ist,
großes Herz.
Wie er schon richtig gesagt hat, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Und ich glaube, ich traue mich zu sagen, ich bin so einer, der was niemals vergisst, wo der herkommt. Aus dem Bergbauerndorf in Fügen im Zillertal.
Übrigens, Leute, na, für alle, die nach der Gelegenheit suchen, einen zukünftigen Werksfahrer sponsern zu wollen, die Tür ist da natürlich immer noch offen. Ja, lasst es mich gerne wissen. Nutzt die Gelegenheit.
Ja, aber ganz was anderes. Also wirklich von den Zuhörern, das würde mich jetzt mal interessieren, falls jemand wirklich mal Lust hat, mit mir in die Wüste fahren zu gehen, Ich versuche da so ein Paket zusammenzustellen, was nicht allzu teuer ist. Und dann kann man mit mir zusammen fahren gehen. Also ich bin da jetzt an was dabei zu machen. Ich bin ja mit dem Sean in Dubai, den kennt ihr ja bereits von SRG Motorsports, richtig gut in Kontakt. Und da unten gibt es die Möglichkeit, dass wir Leihmotorräder haben können. Und da bin ich eben dran, so ein Paket auf die Reihe zu stellen. Falls das jemand interessiert, falls das jemand hört, kann mich gerne kontaktieren. Chris Howie, ihr weiß, ihr werdet sofort dabei. deswegen, also das will ich nur mal so ein bisschen anpriesen, dass sehr, sehr da cool. Jetzt auch was kommt auf jeden Fall. Weil ich natürlich jetzt nicht nur auf der faulen Haut liegen will, weil ich jetzt das professionell machen kann, aber ich will natürlich schon nachhaltig auch was machen. Und wenn ich natürlich dann jemand eine Freude bereiten kann, mit jemandem in die Wüste trainieren zu gehen, dann bin ich offen dafür, lieben gerne natürlich.
Wahnsinn.
Take my money.
Ey, wir halten die Augen offen. Ich würde sagen, an der Stelle, Tobi, du bist auch on the road, du bist den einen oder anderen Sponsor besuchen und voll am Arbeiten. Wir halten dich nicht länger auf. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Howie, wir haben Podcast-Geschichte geschrieben, von der Charging Station aufgenommen und so. Ich würde mal sagen, geiles Ende für die Folge. Danke.
Ich habe mehrfach Gänsehaut gehabt heute. Dankeschön.
Ja.
Mach's gut. Ist das Auto voll?
Auto ist voll, ich bin bei 93% jetzt. Perfekt.
Ja, geil. Ja, haben wir so alles richtig gemacht. Top. Leute, macht es gut. Mal. Ihr da draußen, haut rein. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
Radio Decker FM.